Deutschlandfunk, die internationale Presseschau. Mit Kommentaren zur Entscheidung der US-Regierung, Streumunition an die Ukraine zu liefern und zum Besuch von US-Finanzministerin Yellen in China. Außerdem geht es um den anstehenden NATO-Gipfel in Litauen. Die dänische Zeitung Jyllandsposten erklärt: Die Liste der Themen für den morgigen Gipfel in Vilnius ist lang und sie enthält nicht etwa irgendwelche Schreibtischübungen. Es herrscht Krieg in Europa, weil eine Großmacht ein friedliches Nachbarland überfallen hat. Die Ukraine muss eine realistische Perspektive für eine Aufnahme in die NATO bekommen. Das Bündnis muss seine Unterstützung für die Ukraine besser systematisieren und koordinieren. Und schließlich stellt sich die Frage, wie das Verhältnis zu Russland nach dem Krieg und nach Putin aussehen soll. Die Beschlüsse können somit auf viele Jahre hinaus die Weichen stellen und langfristig über Krieg und Frieden in Europa entscheiden. Nach wie vor am wichtigsten ist aber die Geschlossenheit der Allianz. Jeder Riss ist ein Geschenk für Putin, betont Jyllandsposten aus Aarhus. Werden die letzten Hindernisse aus dem Weg geräumt, damit Schweden als Vollmitglied aufgenommen werden kann, fragt die norwegische Zeitung Verdensgang. Und welche Zusagen wird die NATO der Ukraine machen, die ebenfalls der Allianz beitreten will? Sowohl zu Schweden als auch zur Ukraine gibt es Streit innerhalb der NATO. Und deshalb bemüht man sich hinter den Kulissen, die Gegensätze zu überbrücken, damit das Bündnis geeint und gestärkt auftritt. Auf dem letzten Gipfel in Madrid ist das gelungen. Aber lässt sich das nun auch in Vilnius erreichen? Je länger der Krieg in der Ukraine dauert, desto schwieriger ist es, die Einigkeit aufrechtzuerhalten, beobachtet Verdensgang aus Oslo. Die türkische Zeitung Yeni Şafak kommentiert: Alle Blicke richten sich auf diesen Gipfel in Vilnius. Was die meisten wahrscheinlich viel mehr interessiert, ist nicht, ob Schweden in die Allianz aufgenommen wird, sondern ob die Türkei gegenüber den USA und der NATO einen Rückzieher macht. Der türkische Präsident Erdogan hat vor dem Spitzentreffen immer wieder gesagt, dass es für Schweden keine Zustimmung zur Aufnahme in die NATO geben wird, erinnert Yeni Şafak aus Istanbul. Trotz der Weigerung der Türkei sah es zwischendurch hoffnungsvoller aus, meint die litauische Zeitung Verslo Žinios. Dann jedoch kam die Koranverbrennung in Stockholm. Und obwohl kaum jemand noch daran zweifelt, dass dies eine von Russland angezettelte Provokation war, ist der türkische Widerstand seither wieder stärker geworden. Für Litauen, aber auch für Lettland, Estland und Finnland ist eine Aufnahme Schwedens besonders wichtig für die Sicherheit der Ostseeregion. Allerdings vermuten die meisten Experten, dass der Grund für die Weigerung Ankaras nicht in Stockholm zu finden ist, sondern in Washington und in der Frage der möglichen Lieferung von F-16 Kampfjets. Generalsekretär Stoltenberg setzt sich dafür ein, den Widerstand in Vilnius auszuräumen, und zwar mit hochrangigen Vertretern aus Schweden und der Türkei, heißt es in Verslo Žinios aus Vilnius. Der Tagesanzeiger aus Zürich schreibt über die Frage nach einem NATO-Beitritt der Ukraine. Das Dilemma, das die NATO nun umtreibt, lautet: Könnte die Aufnahme der Ukraine in die NATO dem Spuk ein Ende bereiten und den Krieg beenden? Oder mit Blick auf Putin formuliert: Würde es den russischen Diktator abschrecken, wenn er die geballte politische und militärische Entschlossenheit des Westens gegen sich spüren würde? Die Antwort ist eigentlich längst gefallen. An der Aufnahme führt kein Weg vorbei. Dennoch wird das Gipfelkommuniqué aus taktischen Gründen sagen, man weiß es noch nicht. Man hält die Sache für unberechenbar. Die Aufnahme wird Teil eines großen Verhandlungspakets sein. Der zweite Grund ist viel naheliegender und leitet seit Kriegsbeginn das westliche Verhalten. Kein Land ist bereit, für die Ukraine in den Krieg zu ziehen. Also wird Kiew auf die Mitgliedschaft warten müssen, bis der Krieg vorbei ist, unterstreicht der Tagesanzeiger aus der Schweiz. Einen ähnlichen Ausgang erwartet die russische Zeitung Nezavissimaya Gazeta. Auch Deutschland wird auf eine Verschiebung eines NATO-Beitritts der Ukraine drängen, da befürchtet wird, dass dieser Schritt das Bündnis in eine direkte Konfrontation mit Russland treiben könnte. Offenbar arbeiten Deutschland, Frankreich und die USA an bilateralen Vorschlägen, um die Unterstützung für Kiew in rechtsverbindlichen Vereinbarungen zu konkretisieren. Dies würde die militärische Unterstützung der NATO-Länder für die Ukraine festigen. Das Bündnis selbst will natürlich nicht mit Russland kämpfen. Wird Kiew jedoch seine Bereitschaft versichern, an der Lösung der Frage einer NATO-Mitgliedschaft zu arbeiten? Vermutet die Nezavissimaja Gazeta aus Moskau. Nun in die USA und zur Ankündigung Washingtons, der Ukraine Streubomben zu liefern. Kritisch zeigt sich diesbezüglich die New York Times. Die Ukraine kämpft gegen einen Angreifer, der bereit ist, alle Arten von Waffen einzusetzen und wahllos auf Zivilisten zu schießen. Sie braucht und verdient Hilfe. Aber die Bereitstellung von Waffen, die von einem Großteil der Welt zu Recht verurteilt werden, ist falsch. Die langfristigen Folgen von Streubomben zu ignorieren, würde einen der Hauptgründe für die Unterstützung der Ukraine untergraben. Die Verteidigung der Normen, die den Frieden und die Stabilität in Europa sichern. Dass die USA den Einsatz dieser Waffen fördern, könnte auch die Unterstützung der Verbündeten schwächen, die sich bisher hinter der amerikanischen Führung versammelt haben, befürchtet die New York Times. Der österreichische Standard fragt: Sollen nun jene kritischen Geister, die die Ukraine zwar unterstützen, die Lieferung von Streumunition für den Einsatz gegen die russischen Besatzer aber ablehnen, leiser treten? Laufen sie Gefahr, dem Aggressor andernfalls in die Hände zu spielen? Die Antwort lautet nein. Die Argumente gegen eine Waffe, die Kollateralschäden allzu großzügig einpreist, sind schwerwiegend. Sie gehen an die Substanz des Krieges. Sie legen dessen Absurditäten bloß, ohne dabei das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine grundsätzlich in Frage zu stellen. Sie thematisieren, wenn auch manchmal recht hölzern, die eigenen Anforderungen an die Moral unter schwierigen Umständen. Das muss erlaubt sein, auch und gerade im Krieg, findet der Standard aus Wien. In China ist ein viertägiger Besuch von US-Finanzministerin Yellen zu Ende gegangen. Lian Haibao aus Taiwan schreibt: Yellens Auftritt in Peking war bescheiden und zurückhaltend. In den Augen vieler, vor allem republikanischer Politiker, könnte das als Zeichen der Weichheit gedeutet werden. Aber wenn man die Karriere der 77-Jährigen betrachtet, war ihr Arbeitsstil alles andere als weich. Die Haltung in China war kalkuliert. Frau Yellen musste bewusst gewesen sein, dass die Gespräche mit Regierungsvertretern keine konkreten Erfolge bringen konnten. Aber sie können die momentan angespannten Beziehungen zwischen den beiden Weltmächten stabilisieren. Noch während Yellens China-Aufenthalt kündigte Washington mit dem Klimasondergesandten John Kerry einen anderen hochrangigen Besuch an. Es ist zu hoffen, dass sich die bilateralen Beziehungen dank dieser Kommunikation nicht weiter verschlechtern, betont Lian Haibao aus Taipei. Die japanische Zeitung Asahi Shimbun hält fest: Yellen, nicht nur Politikerin, sondern auch Wirtschaftswissenschaftlerin und ehemalige Notenbankchefin, distanziert sich klar von extremen Anti-China-Stimmen, die beispielsweise im Parlament zu hören sind. Für manche mag das Wort Kommunikation, deren Bedeutung Yellen in Peking bekräftigt hat, zu schwach klingen. Aber auch für Gespräche braucht man viel Beharrlichkeit, Geduld und Strategie. Man sollte nicht zu optimistisch sein, aber für die USA und China gibt es derzeit keine andere Option, als die Gespräche fortzuführen. Das war zum Ende der internationalen Presseschau Asahi Shimbun aus Tokio. Redaktion Eva Wittekind, Sprecher war Christian Michalak.